Kirche für die Hosentasche. Podcast. Wir haben heute einen sehr, sehr spannenden Predigtext. Gar nicht unbedingt auf den ersten Blick, aber auf den zweiten. Wir haben einen Text aus Jesaja und wir müssen tatsächlich ein Stück weit in die Tiefe, in die Ursprünge dieses Textes gehen, um die wirklichen Schätze dieses Textes zu heben, weil er vielleicht manchmal schnell und etwas oberflächlich gelesen wird, weil er auch sehr schön ist. Jetzt seid ihr bestimmt schon gespannt, was da kommt. Er ist im ersten Moment, nickt man ihn einfach so ab. Aber ich werde nachher euch zeigen, wie herausfordernd dieser Text eigentlich sein kann. Aber ich lese erstmal aus Jesaja 55 die Verse 1 bis 3. Auf ihr Durstigen, hier gibt es Wasser. Auch wer kein Geld hat, kann kommen. Kommt auf, kauft euch Essen. Kommt und kauft ohne Geld. Wein und Milch, sie kosten nichts. Warum wollt ihr Geld ausgeben für Brot, das nicht wie Brot schmeckt? Warum wollt ihr euren mühsam verdienten Lohn für etwas vergeuden, das nicht satt macht? Hört doch auf mich, dann bekommt ihr Gutes zu essen und könnt köstliche Speisen genießen. Hört mich an und kommt zu mir. Hört, dann lebt ihr auf. Ich will mit euch einen Bund schließen, der für immer besteht. Was ich David für immer versprochen habe, gilt auch für euch. Klingt ja im ersten Moment einfach erstmal gut, oder? Machen wir so, das ist schön, Gott ist für uns da und das ist er auch. Aber ich möchte heute mit euch auf eine Reise gehen, denn der Text ist auch ein Stück weit herausfordernder, als wir das manchmal denken. Ein prophetischer Text, Jesaja, ein Prophet, also ein Buch aus dem Alten Testament. Und wenn wir an Prophet, an dieses Wort denken, denken wir vielleicht natürlich im ersten Moment erstmal an so ein bisschen Wahrsagerei, Zukunftsvoraussagen. Tatsächlich ist es aber in der Bibel gar nicht unbedingt die erste Aufgabe eines Propheten. Es gibt durchaus prophetische Texte, die in die Zukunft weisen, die eine mögliche Zukunft beschreiben. Wichtig ist aber dabei erstmal zu unterscheiden, es geht nicht dabei darum, eine Zukunft zu beschreiben, die haargenau unbedingt so sein muss, sondern oft werden Propheten auch ausgeschickt, um Menschen zu warnen, um etwas abzuwenden. Also es geht jetzt nicht so, ich schaue in die Wahrsagerkugel und sag dir, morgen sind die und die Lottozahlen und dann erfolgen die, sondern oft sind diese prophetischen Worte, um etwas abzuwenden, um eine Krise abzuwenden, um auch politisch vor allem zu sprechen. Es gibt dann auch Weissagungen, aber das sind tatsächlich wenige, die eins zu eins sagen, so wird etwas passieren. Aber selbst da sind sich Textausleger nicht ganz sicher, wie die gemeint sind, denn die Textgattungen von prophetischen Worten sind damals andere, als wir es heute denken. Wie gesagt, heute denken wir bei Prophetie deutlich mehr an solche Zukunftsvoraussagen. Damals waren prophetische Worte eher Weissagungsworte, Weisheit, die ausgesprochen wurden. Das wird nachher nochmal wichtig. Ich muss das an diesen Anfang stellen, denn wir werden nachher nochmal merken, was es mit diesem Propheten auf sich hat und damit wir diese Worte richtig verstehen. Die prophetischen Texte in der Bibel sind auch nicht so allgegenwärtig, wie wir das manchmal denken. Gerade am Anfang in der Bibel oder später auch nach so diesen Prophetenbüchern in der Bibel finden wir das gar nicht mehr so viel. Im Neuen Testament gibt es nachher auch nochmal prophetische Worte, aber nicht in der gleichen Dimension wie im Alten Testament. Und die prophetischen Worte setzen relativ zeitgenau um so 1000 vor Christus überhaupt erst ein. Also vorher, als Abraham unterwegs war, so bei den Urvätern, gab es in diesem Sinne gar keine Propheten. Und man kann sich ja mal die Frage stellen, warum fängt es auf einmal erst an? Warum kommen diese prophetischen Worte, warum kommen diese Propheten erst so ab 1000 vor Christus? Das Spannende ist, dass sie zu einer politisch sehr spannenden Zeit angefangen haben zu wirken und aufzutreten. Nämlich, man muss sich so vorstellen, das Volk Israel ist ja ausgezogen aus Ägypten und war in den Folgejahrzehnten und ja auch Jahrhunderten eigentlich ein ziemlich exotisches Volk, Warum? Weil es eigentlich das mit einzigste Volk war, was keine Monarchie war, also wo es keinen König gab. Ja? Normal war zu damaligen Zeit der Standard, es gibt ein Volk, es gibt einen König und der König ist über dem Gesetz. Der König ist das Gesetz, er herrscht und er regiert. Das Volk Israel war zu dieser Zeit auch nach dem Exodus anders aufgebaut. Wir haben die Stämme, die verschiedenen Stämme, die gleichberechtigt miteinander umgehen. Natürlich gibt es Führungspersönlichkeiten, aber sie sind nicht wie ein Monarch über dem Gesetz, die herrschen und alles bestimmen, sondern Gott hat dem Volk Israel die 10 Gebote, ein Gesetz gegeben, was über den Menschen steht. Das ist tatsächlich etwas für damalig Ungewöhnliches, ja. Dieses Volk, also man könnte sagen, es ist deutlich demokratischer, diese Stämme, die zueinander wirken. Und es hat tatsächlich funktioniert bis zu Zeiten, wo das Volk Israel angegriffen wurde. Die Philister standen vor der Tür und sie wurden angegriffen. Die Philister, muss man sich vorstellen, war ein Volk, was ziemlich technologisch gut entwickelt war. Und sie waren den Israeliten ziemlich überlegen. Und man hatte jetzt Angst, dass all das, was man, diese Freiheit, die man gewonnen hat, nachdem man endlich aus der Sklaverei aus Ägypten befreit wurde, dass man diese Freiheit jetzt wieder aufgeben muss. Dass jetzt die Philister kommen, die werden uns besiegen. Und damals war üblich, die Verlorenen, das Volk, das verloren hat, wird versklavt. Man kommt wieder in die Sklaverei. Und man machte sich Sorgen, dass alles wieder von vorne losgeht. Und im Volk keimte ein Gedanke auf. Wenn wir eine Chance haben wollen, dann geht das nicht hier mit unseren 12 Stämmen und jeder kocht so sein Süppchen und jeder bringt sich ein und wir versuchen miteinander zu reden und einen Kompromiss zu finden. Dieses Prinzip, das so können wir die Philister niemals schlagen. Wir brauchen auch einen König. Das scheint ja so erfolgreich zu sein. Wenn alle Länder, alle Völker um uns herum das haben, dann brauchen wir das auch. Und das Volk Israel bittet Gott darum, einen König zu bekommen. Samuel, der erste Prophet, der dann auftritt, der ist davon im ersten Moment nicht so überzeugt, aber er beugt sich dem Willen des Volkes, Gott stimmt dem zu und Saul wird als erster König eingesetzt. Und es passiert tatsächlich etwas. Dieser erste König vereint das Land ein Stück weit, bringt das Land voran, das israelische Volk wird stärker politisch und militärisch und kann die Philister schlagen. Das Spannende ist, ab diesem Zeitpunkt, wo Israel diesen König hat, treten auf einmal Propheten auf. Vorher nicht. Jetzt, wo dieser König eingesetzt wird, treten die Propheten auf. Und eins wird relativ schnell klar, diese Propheten sind nicht immer die wohlgesonnensten Menschen dem König gegenüber, auch nicht dem Nachfolger von Saul später. Letztendlich kann man sagen, Prophetie und Propheten sind ein Stück weit die göttliche Antwort auf das Machtmonopol, das der König hat. Ja, Gott lässt sich ein Stück weit auf diesen Zeitgeist damals ein, das Volk Israel möchte einen König, aber er setzt trotzdem ein Ausrufezeichen. Er sagt, ihr sollt nicht 1:1 so werden wie jetzt diese Monarchien, wo ein König über allem steht, der das Gesetz ist, der einfach schnippst und alles passiert, sondern ihr sollt weiterhin unter dem Gesetz stehen und ich setze Propheten ein, die diesen König korrigieren. Trotzdem beginnt die Problematik schon beim ersten König Saul, der eben doch ja, ein Stück weit sich von dieser Macht verlocken lässt, der Entscheidungen trifft über dem Gesetz, der sich doch selber über Gott erhebt. Das Ganze geht selbst bei David, ein Mann Gottes, weiter, der das einfach nicht schafft, der es nicht hundertprozentig schafft, dieser Verantwortung des Königs komplett gerecht zu werden. Und wir merken Entwicklungen auch im Volk Israel mit dem König und wir merken die Entwicklungen im Königshäusern, dass sie eben doch nicht so geheiligt und so nah an Gott sind, dass sie frei davon sind, dass diese Macht missbraucht wird. König Salomo, der eigentlich auch ein großer König war, fing irgendwann sogar an, wieder Fronarbeit einzuführen. Das heißt, alle Menschen im Volk mussten quasi wie ein Stück weit Zwangsarbeit leisten, um einen großen Tempel, um Königshäuser zu bauen. Und man merkte, ein adliger Staat gründete sich und immer mehr Menschen wurden so zu einer Oberschicht und die grenzten sich ab von diesem unteren Volk. Die Fronarbeit kam überhaupt nicht gut an im Volk. So kam es später sogar zu der Trennung nach Salomo. Das Volk Israel zerbrach in zwei Völker, in das Nordreich Israel und im Süden das Volk Juda. Und auch in diesen Völkern waren Propheten sehr aktiv, denn dort waren auch wieder Könige. Es entwickelten sich Hochkulturen, aber es entwickelte sich eine Schere zwischen Arm und Reich. Und die Propheten kamen immer wieder genau in diese Szenen hinein, bekamen Worte von Gott und konfrontierten auch die Könige und die Adligen damit. Gott warnt die Menschen durch die Propheten vor einer zu starken Machtkonzentration. Gott hat ja nichts gegen Leitungspersönlichkeiten, er setzt ja auch immer wieder Leitung ein, aber die Leitung steht unter dem Gesetz. Wenn das nicht so ist, bekommen Gesellschaften ein Ungleichgewicht. Es müssen ja nicht alle Menschen gleich sein, aber alle Menschen brauchen den gleichen Rahmen. Nicht ein Führer, nicht ein Bundeskanzler, nicht ein Präsidenten, der einfach willkürlich Entscheidungen treffen kann und der nicht an sein Wort oder sein Gesetz gebunden ist. Und ganz ehrlich, wenn ich mir das so anschaue, dann macht mir heute die Entwicklung manchmal auch selbst in unserem Land oder auch in anderen Ländern Sorgen. Ganz ehrlich, was haben wir denn heute für einen Bundeskanzler? Wir haben einen, der vor der Wahl verspricht, ja, keine neuen Schulden, Schuldenbremse, das ist alles ganz, ganz wichtig. Und das Erste, was er macht, nimmt so viel Schulden auf, nachdem er gewählt wurde, wie noch nie zuvor das unsere Bundesregierung gemacht hat. Und was passiert, wenn sich Führungspersönlichkeiten so erheben, nicht sich an ihr Wort halten? Die Gesellschaft spaltet sich. Was passiert? Irgendwann wünschen sich Menschen natürlich klare Führung auch in Notsituationen. Das ist gar keine Frage. Aber die Gefährlichkeit ist, wen setzen wir da ein? Wenn selbst Christen in Amerika, die eigentlich ja mit Gott unterwegs sein wollen, einen Präsidenten wählen, der solch grausame Entscheidungen trifft, dann müssen wir uns fragen, unter welchem Gesetz stehen wir noch? Und ich glaube tatsächlich, dass diese prophetischen Worte und diese Propheten, die radikal gesellschaftlich und politisch gesprochen haben, dass sie heute eigentlich aktueller sind denn je. Wir haben sehr viele gefährliche Entwicklungen in den Industrienationen. Die Säkularisierung, also die Ausgrenzung von Kirche vom Staat, dass die Kirche immer weiter an den Rand gedrängt ist, das hat eine große Gefahr, denn wir sehen das schon im Volk Israel, dass die Geistlichkeit, die Verbindung von Gott, ein sehr gutes Gegenüber für die Politik ist. Die Frage ist aber, wer übernimmt das denn noch heute? Und ich glaube, dass das eine tief verwurzelte Aufgabe auch von uns Christen ist, dass wir das Wort Gottes verkündigen. Dass wir etwas dem entgegensetzen, diesen Machtmonopol, dieser Schere, die immer weiter auseinandergeht, dass einige wenige immer mehr Macht haben und vielen geht es schlecht. Das ist nicht das, wie sich das Gott vorgestellt hat. Wir können das im Volk Israel sehen, nach dem Exodus. So hat sich Gott es vorgestellt, die Stämme, die zusammenleben, nicht ein Machthaber, der über vielen steht. Ich glaube, dass uns Amerika ein warnendes Beispiel sein kann. Die Christen dort wählen sich einen König, einen Trump, der teilweise denkt, er steht über dem Gesetz. Das, was er sagt, ist Wahrheit. Nicht, was Wahrheit ist, ist Wahrheit. Und man merkt, dass die Politik, dass die Gesetze sich schwer tun, ihn noch in Schach zu halten. Kommen wir zurück zu dem Jesaja-Text. Auch Jesaja war ein Prophet, der war ein Prophet im Südreich. Und es war keine einfache Zeit. Es war keine einfache Zeit. Und auch die Propheten Jesaja, auch später Jeremia, wo das Volk Israel schon erobert wurde, oder davor Amos im Nordreich, das waren keine leichten Aufgaben, mit solchen Worten, mit solcher Kritik auf Könige zuzugehen, denn das hören sie nicht selber. Das hören sie nicht gerne selber. In Jesaja 55, 1, Vers 3 steht jetzt Folgendes und jetzt bekommt dieser Text nochmal eine neue Dimension. Es geht darum, sein Geld nicht sinnlos auszugeben. Es geht darum, warum euren Lohn, den ihr habt, steht da in den Versen, warum gebt ihr den für Dinge aus, die dich satt machen? Und ja, das ist nicht einfach nur eine Kritik an persönliche Menschen, das spricht nicht nur in das Leben der Menschen rein, sondern diese Worte sind prophetische Worte, gerade auch an das Königshaus. Und es ist die Frage, warum geben wir heute so viel Milliarden für Rüstung aus? Um abzuschrecken, um noch mächtiger zu sein, dass andere vor uns Angst haben. Ist eigentlich das das, was wir wollen? Ist das eigentlich unser Auftrag? Natürlich wollen wir uns verteidigen, das ist auch gar keine Frage. Aber worauf konzentrieren wir uns eigentlich? Wo geht das hin, was uns gegeben wird, was wir uns erarbeiten? Und Jesaja warnt, wenn wir das tun, dann kommen Dinge in ein Ungleichgewicht. Und immer wenn die Propheten solche Worte gesprochen haben und gesagt haben, hey, passt auf, was ihr da macht, wenn ihr euch nicht ändert, dann wird was passieren. Und das war die Realität, dass auf einmal das Volk Israel überrannt wird, weil sie sich nicht geändert haben. Und da geht's nicht nur darum, wir glauben ja nicht an einen strafenden Gott, der jetzt von oben da mit Blitzen schmeißt und sagt, weil ihr jetzt nicht umkehrt, schmeiß ich jetzt den Blitz runter. Sondern Gott hat die Weisheit zu erkennen, dass wenn ihr euch so verhaltet, dann wird die Welt euch schlagen. Weil ihr all das, was euch ausgemacht hat, positiv als Gemeinschaft, die unter meinem Geist steht, aufgegeben habt. Wenn ihr die Liebe aufgebt, wenn ihr das aufgebt, was euch mit mir halt, ja, was seid ihr dann noch? Dann seid ihr irgendwann die, die noch mehr Panzer kaufen. Und was ist die Konsequenz davon? Irgendwann wird Krieg kommen und es wird Zerstörung kommen. Und davor warnen diese Propheten. Und wir müssen, glaube ich, auch in diesen heutigen Zeiten nochmal ganz genau, auch als Christen, darüber nachdenken, wofür stehe ich eigentlich? Wofür setze ich mich ein? Welche Haltung habe ich eigentlich selber? Wo investiere ich mich? Wie gehe ich eigentlich durch mein Leben? Wonach strebe ich? Und ich möchte dir heute persönlich Mut machen. Du bist jetzt wahrscheinlich kein Bundeskanzler. Vielleicht wirst du es auch nicht mehr. Das heißt, du kannst nicht alles entscheiden, aber du kannst Verantwortung für dich übernehmen. Und die Frage ist, wie gehst du durch den Alltag? Ich möchte dich einladen zu sagen, ich gehe mit Gott an erster Stelle durch den Alltag. Das heißt nicht, dass du jetzt alles anders machen musst, aber vielleicht, wenn du gestresst von der Arbeit nach Hause kommst, weil es echt ein anstrengender Tag war, vielleicht gehst du nicht einfach rein und machst dich jetzt hier mit deinen Gefühlen zum Maßstab für alles und proletest hier rum und brodelst hier rum oder keine Ahnung. Vielleicht bleibst du mal 5 Minuten im Auto sitzen und betest und sagst, Gott, ich will dich an erster Stelle setzen. Und du wirst merken, es verändert was. Es verändert was. Da, wo das die Könige gemacht haben, da, wo das ein David gemacht hat, wo das ein Salomo gemacht hat und auch Saul am Anfang, sich diesen Weisungen der Propheten, wo er diesen Weisungen des Propheten gefolgt ist, ist Großes und Geniales entstanden. Und ich glaube tatsächlich auch, dass diese Einladung an dich geht. Ich fasse nochmal kurz zusammen. Prophetie ist nicht in erster Linie einfach nur eine Zukunftsvoraussage, sondern ist eine Aussprache von Weisheit auch im Hier und Jetzt. Und natürlich können Dinge passieren, die vorausgesagt werden, aber gerade die negativen Prophetien möchte Gott ja gerade abwenden. Es geht Gott nicht darum, mit dem Hammer dir auf den Kopf zu hauen. Prophetie ist die Antwort Gottes auf eine politische Machtkonzentration, wie wir sie auch heute haben. Gott geht durchaus in den Zeitgeist, er geht in die Entwicklung mit hinein. Ja, er hat damals dem Volk Israel einen König geschenkt, weil es sich irgendwie ja so rauskristallisiert hat für das Volk, wir brauchen das jetzt. Aber die Entscheidung ist nicht, dass es diese Dinge gibt. Es ist toll, dass es heute Instagram und all diese Sachen gibt und wir dürfen sie benutzen. Gott sagt, schieb da keine Regel vor, aber sie sollen nicht über Gott stehen. Der gesunde Umgang mit Macht, der gesunde Umgang mit dem, was Gott uns geschenkt hat. Gott im Herzen an erster Stelle. Geh in die Situation deines Lebens mit Gott. Geh in die Ruhe. Geh in die Stille, bevor du Entscheidung triffst, bevor du Streitgespräche spürst. Geh mit Gott. Lass dich erfüllen von ihm, weil es wird dein Leben positiv verändern. Das ist kein Verlust, was die Propheten da verkünden, sondern es ist ein Gewinn für dein Leben. Und ich glaube, wir brauchen es heute mehr denn je.